Das Bild der strahlenden Frau mit dem männlichen Kind gehört zu den eindrücklichsten Zeichen der Bibel und zugleich zu den am meisten missverstandenen. Hinter dieser himmlischen Schau verbirgt sich kein Randthema, sondern eine Linie, die von Adam über Israel bis zur Gemeinde reicht. Gott sucht ein Volk, das sich ihm wie eine Braut hingibt, damit aus ihm etwas hervorgebracht wird, das fähig ist, den Drachen zu überwinden und sein Reich hereinzubringen. Wer dieses Zeichen erkennt, beginnt das eigene Christsein und die Bedeutung der Gemeinde mit neuen Augen zu sehen. Die Frau, Gottes Volk als untergeordnete und empfangende Braut. Wenn Offenbarung 12 von einer mit der Sonne bekleideten Frau spricht, eröffnet sich ein durchgehender Faden der ganzen Schrift. Gott sieht sein Volk als seine Braut, als sein Gegenüber, als die, die empfängt. Schon in den Propheten nennt er sich den Ehemann Israels, in Jesaja 54 heißt es, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Jehova der Herrscharen ist sein Name. Damit rückt Gott nicht zuerst unsere Aktivität in den Mittelpunkt, sondern unsere Beziehung. Vor ihm ist er der universale Mann, der den Anfang macht, der spricht, der gibt. Sein Volk, ob biologisch männlich oder weiblich, steht geistlich in der Stellung der Frau, angesprochen, geliebt, geformt, gerufen, zu antworten. Diese Perspektive entlastet und richtet zugleich aus. Sie nimmt den Druck, sich durch Leistungen zu definieren, und stellt die Frage, wem gehören wir? Unter wessen Stimme stehen wir? Von wem lassen wir uns innerlich bestimmen? Die Bibel macht deutlich, dass Gottes Volk in seinen Augen seine Frau ist. In Jesaja 54 bezeichnet Gott sich sogar als den Ehemann seines Volkes. Nach der Bibel muss sich eine Frau, um wirklich eine Ehefrau zu sein, ihrem Ehemann unterordnen. In diesem Universum ist der einzigartige Ehemann, der einzigartige Mann, Gott. Gott, der universale Mann, der universale Ehemann, ist unser Ehemann. Ob wir von Geburt her männlich oder weiblich sind, als Gottes Volk sind wir in Gottes Augen weiblich. Die Frau in Offenbarung 12 ist deshalb mehr als Maria allein und mehr als der jüdische Volkskörper. In ihr verdichtet sich die ganze Geschichte von Gottes Volk, von Adam bis zur Vollendung, heute konkret sichtbar in der Gemeinde als Braut Christi. 1. Mose 28 zeigt uns in Jakobs Erfahrung einen frühen Schatten davon, Jakob begegnet Gott, erkennt Bethel als Haus Gottes und Pforte des Himmels und reagiert nicht mit großen Plänen, sondern mit einem Gelübde, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf diesem Weg, auf dem ich gehe, dann soll Jehova mein Gott sein. Es ist die Antwort eines Menschen, der sich einem Gott anvertraut, der vorausgeht. So ist die erste Berufung der Gemeinde nicht, vieles für Christus zu tun, sondern sich ihm hinzugeben, sich seiner Herrschaft zu beugen und von ihm zu empfangen. Unterordnung wird hier nicht als kalte Pflicht sichtbar, sondern als bejahte Zugehörigkeit, wir gehören einem Bräutigam, der uns zuerst geliebt und sich für uns hingegeben hat. Wie eine Frau vom Ehemann empfängt und aus dieser Empfänglichkeit neues Leben hervorkommt, so ist das Wesen der Gemeinde, Christus aufzunehmen, bis er in ihr Gestalt gewinnt. Paulus ringt genau darum, wenn er schreibt, meine Kinder, um die ich noch einmal Geburtswehen habe, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Nicht fromme Programme, nicht makellose Strukturen bringen diese Gestalt hervor, sondern ein inneres, fortgesetztes Empfangen, sein Wort auf uns wirken lassen, seinen Geist in unserem Geistraum gewinnen lassen, unsere Gedanken, Wünsche und Entscheidungen unter seine Gegenwart stellen. Wo die Gemeinde in dieser Haltung lebt, wird sie zur hellen Frau, nicht, weil sie sich selbst ins richtige Licht rückt, sondern weil sie das Licht, mit dem sie bekleidet ist, ungehindert durch sich hindurch scheinen lässt. In diesem Licht darf jeder persönliche Schatten, jede eigene Agenda ans Kreuz gebracht werden, und gerade so wächst eine ruhige, starke Schönheit, die von Christus herkommt. Geistlicher Ehebruch beginnt dort, wo Gottes Volk zwar Christus als Herrn bekennt, sich aber innerlich anderen Kräften beugt und andere Inhalte in sich hineinlässt. Wenn frömmende Tradition wichtiger wird als das lebendige Reden des Herrn, wenn lehrhafte Systeme die Person überlagern, wenn religiöse Formen die innere Abhängigkeit ersetzen, dann lebt man praktisch nicht mehr als Braut unter einem einzigen Ehemann. Die Schrift scheut für diese Vermischung nicht das harte Wort Hurerei. Hochmut, Menschenfurcht, Gruppendruck, auch geistlich klingende Ideale können dann zu anderen Männern werden, denen man sich unterordnet. Doch gerade hier liegt eine stille Ermutigung, Keuschheit im geistlichen Sinn ist kein Zustand makelloser Vergangenheit, sondern eine Gegenwartshaltung. Heute kann neu die innere Ausrichtung geschehen, Weg von den vielen Stimmen, hin zu dem einen Bräutigam. Wo ein Herz sich so ordnet, wird die Last der Selbstrechtfertigung leichter, die Stimme der Anklage leiser und der Raum größer, in dem Christus sich mitteilen kann. Die Frau wird wieder Frau, das heißt, empfänglich, untergeordnet und gerade so fruchtbar. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann, Jehova der Herrscharen ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels, er wird der Gott der ganzen Erde genannt werden. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir sein und mich behüten wird auf diesem Weg, auf dem ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen geben wird, so dass ich in Frieden zum Haus meines Vaters zurückkehre, dann soll Jehova mein Gott sein. Die Darstellung des Volkes Gottes als Frau lädt ein, die eigene Glaubensgeschichte nicht zuerst als Abfolge von Diensten, Projekten und Entscheidungen zu sehen, sondern als Weg einer Beziehung. Wer sich von Christus her als Braut versteht, beginnt anders zu hören, anders zu denken und anders zu ruhen. Unterordnung verliert den Beigeschmack von Zwang und wird zur bewussten Antwort auf eine Liebe, die uns vorausgeht. In dieser Perspektive kann selbst die Erfahrung von Scheitern und innerer Zerrissenheit neu gelesen werden, nicht als endgültiger Bruch, sondern als Ruf zurück in die keusche Einfachheit, nur einem zu gehören. Gerade im Spannungsfeld vieler Erwartungen und Stimmen wächst so eine leise, aber tragfähige Freiheit. Sie besteht nicht darin, niemandem mehr zu dienen, sondern darin, in allem Dienst innerlich einem einzigen Bräutigam verpflichtet zu sein. Wo diese innere Einfachheit Raum gewinnt, beginnt die Gemeinde, das helle Gesicht der Frau aus Offenbarung 12 zu tragen, nicht als Idealbild fern über uns, sondern als Gestalt, die Christus selbst in seiner Braut formt, Schritt um Schritt. Das männliche Kind, Christus in uns als reifer, überwinderischer Ausdruck. Das Bild des männlichen Kindes in Offenbarung 12 führt uns näher an Gottes Ziel mit seiner Braut heran. Die Frau umfasst den ganzen korporativen Leib von Gottes Volk, das männliche Kind ist die stärkere, reifere Seite dieses Leibes, ein überwinderischer Ausdruck desselben Lebens. Es geht nicht um eine geistliche Elite neben dem übrigen Volk, sondern um jenen Teil, in dem Christus in besonderer Weise zur Reife gekommen ist. Paulus beschreibt diesen Zustand, wenn er ohne Einschränkung sagen kann, denn für mich ist das Leben Christus. Hier ist nicht mehr nur von einem Leben mit Christus die Rede, sondern von Christus selbst als Inhalt, Mitte und Form des Lebens. Was bei der Frau noch in Mischung, Unreife und Schwankung sichtbar ist, erscheint im männlichen Kind konzentriert, geklärt, durchdrungen von der Person Christi. Um seinen Vorsatz zu erfüllen, braucht Gott nicht nur den individuellen Christus, sondern auch den korporativen Christus, die Gemeinde, Gottes Volk. Wir stimmen der Auffassung nicht zu, dass diese Frau lediglich die Mutter Jesu oder die Nation Israel ist. Sie ist der universale, korporative Leib von Gottes Volk. Gott braucht den mannbürtigen Sohn, um seinen Feind zu besiegen und sein Königreich hereinzubringen, damit sein ewiger Vorsatz erfüllt werden kann. Damit er einen solchen mannbürtigen Sohn haben kann, braucht es die Frau. Der Unterschied zwischen Frau und männlichem Kind liegt daher nicht in äußerer Frömmigkeit, sondern in der inneren Durchtränkung mit Christus. In vielen Glaubenden ist elementar etwas von Christus eingearbeitet, eine grundlegende Bekehrung, einige Erfahrungen seiner Treue, ein gewisser Gehorsam. Im männlichen Kind ist der ganze Mensch, Denken, Empfinden, Wollen, von Christus berührt und geprägt. Das ist keine Frage überragender Begabung, sondern des Gewährenlassens. Paulus ringt um diesen Prozess, wenn er von Geburtswehen spricht, bis Christus in euch Gestalt gewinnt. Gestalt gewinnen meint mehr als Bewohner sein, Christus wird zum inneren Maßstab, zur verborgenen Form, nach der wir mehr und mehr mitgezeichnet werden. Wo dieses Wachstum im Leben bis zur Reife geschieht, beginnt Christus nicht nur in uns, sondern durch uns sichtbar zu werden, zunächst im Kleinen, unspektakulär, aber real. Dass Offenbarung 12 das männliche Kind unmittelbar mit dem Kampf gegen den Drachen verbindet, zeigt, welchen Stellenwert diese Reife in Gottes Plan hat. Gott hat seinen Feind nicht nur durch den individuellen Christus am Kreuz entwaffnet, sondern will diesen Sieg durch einen korporativen Christus ausleben, durch ein Volk, in dem Christus Gestalt gewonnen hat. In diesem Sinn ist das männliche Kind Christus in seinem Leib, der korporative Christus. Wenn dieser Ausdruck hervorkommt, wird der Feind nicht nur objektiv besiegt, sondern subjektiv entmachtet, in Gedankenmustern, Bindungen, Herrschaftsansprüchen. Dann bewahrheitet sich das Wort, sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes willen und um des Wortes ihres Zeugnisses willen. Überwindung wird hier nicht als heroische Einzelleistung gezeichnet, sondern als Frucht eines Lebens, das sich von Christus durchdringen ließ und nun aus dieser inneren Wirklichkeit heraussteht, bekennt und nicht zurückweicht. Die Hervorbringung des männlichen Kindes geschieht daher nicht durch Aktivismus oder bloße Nachahmung Jesu, sondern dadurch, dass Christus Raum bekommt, in uns Wohnung zu machen, uns zu sättigen und umzuwandeln. Der dreieine Gott, der sich in Christus mit der Menschlichkeit, dem menschlichen Leben, dem Tod, der Auferstehung und der Auffahrt Christi verbunden hat, will durch den innewohnenden, installierten, automatischen und innerlich wirkenden Geist unsere Geschichte durchdringen. Je mehr wir im vermengten Geist sind, in der Vermengung des göttlichen Geistes mit dem menschlichen Geist, desto freier werden wir von äußeren Verordnungen, und desto spontaner wächst in uns, was zu Christus passt. Dieses Wachsen hat seine eigenen Rhythmen, kennt Zeiten des Beschneidens, des Verborgenseins, des scheinbaren Stillstands. Und doch reift in allem ein Leben, das nicht aus sich selbst lebt. Wer sich in dieser Bewegung weiß, darf nüchtern und hoffnungsvoll zugleich nach vorne sehen, Gott selbst hat sich verpflichtet, sein Werk zur Reife zu führen. Denn für mich ist das Leben Christus und das Sterben Gewinn. Und sie haben ihn überwunden um des Blutes des Lammes willen und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Das Geheimnis des männlichen Kindes lenkt den Blick von der Frage weg, ob man zu den Starken gehören wird, hin zur Frage, wie viel Raum Christus im Inneren erhält. Reife in diesem Sinn ist kein Sonderweg einiger weniger, sondern das natürliche Ziel jedes Glaubenslebens, das bei Christus bleibt. Wer sich so versteht, muss sich nicht ständig selbst prüfen, ob er überwinderisch genug sei, sondern darf einfacher fragen, wo darf Christus heute mein Denken, Fühlen und Handeln prägen? In dieser Haltung verlieren äußere Maßstäbe, Erfolg, Sichtbarkeit, Anerkennung, Angewicht und die unscheinbaren Wege des Gehorsams gewinnen an Bedeutung. Gerade dort, wo die eigene Kraft an Grenzen kommt und der Ruf nach Hilfe lauter wird, arbeitet Gott am tiefsten an dieser Durchdringung. Das Wissen, dass Gott einen korporativen Christus hervorkommen lassen will, kann deshalb zugleich erwecken und trösten, erwecken, weil unser Leben in einen großen, ewigen Zusammenhang gestellt ist, trösten, weil derselbe Herr, der diesen Zusammenhang entworfen hat, auch der ist, der uns durchträgt. So darf die Sehnsucht wachsen, in diesem männlichen Kind Anteil zu haben, nicht aus Ehrgeiz, sondern aus Liebe zu dem, der sein Volk nicht nur retten, sondern in sich hineinreifen lassen will. Nur Christus empfangen, Keuschheit, Einheit und geistlicher Kampf. Die geistliche Keuschheit der Frau aus Offenbarung 12 zeigt sich darin, dass sie nichts anderes empfängt als Christus selbst. Sie ist nicht nur von ihm gerufen, sondern auch innerlich auf ihn ausgerichtet. Paulus greift diesen Gedanken auf, wenn er an die Gemeinde in Korinth schreibt, denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Keuschheit bedeutet hier nicht moralische Fehlerlosigkeit, sondern ungeteilte Zugehörigkeit. Die Gefahr liegt nicht zuerst in offenem Abfall, sondern in leiser Verschiebung, man bekennt Christus als Bräutigam, lässt aber fremde Elemente in Herz und Gemeindeleben eindringen. Traditionen, Konzepte, Programme, Meinungen können dann zu verborgenen Herren werden, deren Stimme lauter gehört wird als die des einen Ehemanns. So entsteht geistliche Hurerei, man hat einen Ehemann, unterwirft sich aber anderen. Nun müssen wir uns damit befassen, was Hurerei ist. Hurerei bedeutet, einen Ehemann zu haben und sich einem anderen Mann zu unterwerfen. Viele Christen heute, vielleicht auch einige von uns, begehen Hurerei. Wir begehen Hurerei, wenn wir einerseits bekennen, dass Christus unser Ehemann ist, uns andererseits aber so vielen anderen Dingen unterordnen. Sich irgendetwas anderem als Christus zu unterwerfen, ist Hurerei. Wenn Gottes Volk sich solchen fremden Stimmen beugt, ist die Folge immer Verwirrung und Spaltung. Nicht selten stehen Christen sich in aller Ernsthaftigkeit gegenüber, und doch speist sich ihr Ringen mehr aus Meinungen, Prägungen oder Gruppenloyalitäten als aus der unmittelbaren Ausrichtung auf Christus. Einheit lässt sich dann organisatorisch absichern oder durch Kompromisse erkaufen, bleibt aber fragil, weil sie nicht im Mittelpunkt, sondern an der Peripherie ansetzt. Die Schrift zeichnet einen anderen Weg. Wahre Einheit entsteht dort, wo alle sich unter dasselbe Haupt stellen und denselben Christus aufnehmen. Wenn er die Mitte ist, verlieren viele Streitfragen an Schärfe, weil sie nicht mehr identitätsstiftend sind. Was bleibt, ist eine Frau, ein Leib, der bei aller Vielfalt innerlich von demselben Leben durchpulst wird. In dieser Atmosphäre kann Unterschiedlichkeit zur Bereicherung werden, weil sie nicht mehr um die zentrale Stellung kämpft. Das Bild des Drachen, der die Frau hasst und das Kind verschlingen will, erklärt zugleich, warum überwinderisches Gemeindeleben unweigerlich in geistlichen Kampf hineingezogen wird. Der Feind weiß, dass aus einer reinen, Christus empfangenden Gemeinde das männliche Kind hervorgeht, das ihn stürzt. Deshalb richtet sich sein Angriff vorrangig gegen die Keuschheit und Einfachheit des Volkes Gottes. Offensichtliche Versuchungen sind nur eine Seite. Mindestens ebenso wirksam sind subtile Ablenkungen, übersteigerte Beschäftigung mit Einzelthemen, die das Zentrum verdecken, ein Aktivismus, der wenig Raum für innere Sammlung lässt, ein intellektuelles Christentum, das die Person Christi hinter Konzepten verschwinden lässt. Hinter all dem steht der Versuch, die Frau zu schwächen, ihre Empfänglichkeit zu stören und ihre Einheit zu zerreißen. Offenbarung 12 verschweigt diesen Kampf nicht, aber sie verortet ihn klar: Nun ist das Heil gekommen und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Vollmacht seines Christus, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder. Der geistliche Kampf entscheidet sich am Thron Gottes, nicht auf dem Marktplatz menschlicher Kräftevergleiche. Die Antwort der Glaubenden besteht daher nicht in aggressiver Gegenwehr nach menschlichem Muster, sondern im beharrlichen Festhalten am einen Bräutigam. Im Alltag kann das unscheinbar aussehen, ein Herz, das sich immer wieder im Gebet sammelt und den Herrn selbst sucht, ein Gewissen, das vor seiner Gegenwart offen bleibt, eine Gemeinschaft, die in Streitfragen den Blick auf Christus nicht verliert. Je mehr Christus den inneren Raum ausfüllt, desto weniger Platz bleibt für fremde Elemente, die spalten. Und je dichter eine Gemeinde um Christus zentriert ist, desto weniger angreifbar wird sie in ihren Rändern. Einheit ist dann nicht mehr ein äußerer Zustand, der verteidigt werden muss, sondern eine Frucht der gemeinsamen Ausrichtung. Das männliche Kind kann dort hervorkommen, wo die Frau in dieser Einfachheit lebt, keusch, weil sie nur einen liebt, einig, weil sie nur einem gehört, kämpfend, weil sie vom Himmel her denkt und betet. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen: Nun ist das Heil und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Vollmacht seines Christus gekommen, denn hinabgeworfen ist der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte Tag und Nacht. Die Entscheidung, ausschließlich Christus zu empfangen, verläuft selten in einem dramatischen Augenblick, sondern in vielen leisen Weichenstellungen. Sie zeigt sich darin, welche Stimme im Inneren das letzte Wort behält, wenn Meinungen einander widersprechen, darin, wessen Anerkennung letztlich zählt, darin, ob der Friede des Herrn oder der Druck der Umgebung die Richtung bestimmt. Wer diese Zusammenhänge erkennt, kann die eigenen Spannungen anders deuten, nicht nur als lästige Störungen, sondern als Schauplätze geistlicher Treue. Zugleich bewahrt die Sicht auf den Drachen davor, die Konflikte im Volk Gottes nur psychologisch oder organisatorisch zu beurteilen. Hinter vielem, was trennen und verwehren will, steht ein Widersacher, der die Frau schwächen möchte. Diese Erkenntnis muss nicht ängstlich machen, kann aber wach und nüchtern halten. Die eigentliche Ermutigung liegt darin, dass Christus selbst für seine Braut einsteht. Er ist es, der sie reinigt, ordnet, schützt. Er verliert weder die Übersicht über die Kämpfe seiner Gemeinde noch die Geduld mit ihrer Unreife. So wächst die Freiheit, sich immer wieder an ihn zu halten, auch wenn Wege unübersichtlich bleiben. Das Vertrauen, dass er für seine Braut genug ist, wird dann zur stillen Kraft, in Keuschheit, Einheit und Kampf durchzuhalten, getragen von dem, der versprochen hat, sein Werk zu vollenden. Herr Jesus Christus, du bist der wahre Bräutigam deines Volkes und wir bekennen, wie oft unser Herz durch andere Dinge abgelenkt und erfüllt wurde. Reinige uns von fremden Einflüssen, die sich zwischen dich und uns gestellt haben, und schenke uns ein einfaches, ungeteiltes Herz, das sich dir als deiner Braut unterordnet. Lass dein Leben tief in uns eindringen, unsere Gedanken, unsere Liebe und unsere Entscheidungen durchdringen, bis du Gestalt in uns gewinnst und wir ein Ausdruck deines überwinderischen Lebens werden. Stärke dein Volk inmitten des Widerstands des Feindes, bewahre deine Gemeinde in der einen, kostbaren Einheit unter deinem Haupt und bringe aus ihr den reifen, männlichen Sohn hervor, durch den dein Name verherrlicht und dein Reich sichtbar wird. Fülle uns neu mit der Hoffnung, dass dein Ratschluss nicht scheitert, sondern in deiner Gemeinde zur Vollendung kommt. Amen.